Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Neben unseren regelmäßigen Interviews mit Vertretern der Datenschutzaufsichtsbehörden möchten wir Ihnen gelegentlich Einblicke geben in spannende Veranstaltungen im deutschen Datenschutzveranstaltungskalender. Diesmal berichten wir von den BVD-Verbandstagen, die vom 9. bis 10. Mai 2023 in Berlin stattgefunden haben. 30 Vorträge mit über 30 hochkarätigen Referentinnen und Referenten. Ein Motto: Können wir uns Datenschutz noch leisten, das sich in einigen Spielarten drehen und wenden ließ? Die zwei intensiven Tage haben nicht nur zahlreiche Erkenntnisse und guten Gedankenaustausch gebracht, sie haben auch nachdenklich gemacht. Denn was bedeuten künstliche Intelligenz in Verbindung mit Cyberbedrohungen? Das Ausspielen von Sicherheit gegen den Datenschutz und ein EU-Gesetzgebungstsunami für die Zukunft des Datenschutzes und letztlich die Arbeit der Datenschutzbeauftragten. Mein Name ist Severin Putz. Ich habe für Datenschutzpraxis, der Podcast, einige der Referentinnen, Referenten und einzelne Teilnehmer vors Mikro bekommen. Ebenfalls wieder mit von der Partie der Datenschutzmedienpreis. Die Preisträger des sogenannten DAME kommen ebenfalls zu Wort. Viel Vergnügen mit dieser Podcast-Folge. Ja, hallo Herr Professor Kelber, zurück im Datenschutzpraxis, der Podcast. Wir hatten Sie ja mal in einer ganzen Folge und jetzt darf ich Sie auf dem BVD-Verbandstag 2023 kurz fragen. Sie haben ein spannendes Statement gegeben. Ich habe mir hier ganz mitgenommen, ganz dramatisch: Wir brauchen Herstellerhaftung im Datenschutz, in der Datenschutzgrundverordnung vielleicht. Wie schätzen Sie das ein? Kann sowas kommen? Kann sowas wirklich umgesetzt werden?
Na, wir kennen Herstellerhaftung aus anderen Rechtsbereichen und sie gehört auch in den Datenschutz. Es kann nicht sein, dass Vereine, dass kleine Unternehmen die volle Haftung als die Einsetzenden von Software haben und sich auch darum kümmern müssen, ob man eine bestimmte Software überhaupt datenschutzkonform einsetzen kann. Hier gehört eine Herstellerhaftung mit einer Standardeinstellung, bei der man dann sicher zertifiziert weiß, wenn ich das jetzt für meine Zwecke einsetze, dann halte ich auch die Datenschutzregeln ein.
Mhm. Ja, klingt absolut sinnvoll. Und dann zur KI-Verordnung. Da hatten Sie gesagt, die enthält viele Impulse der Datenethikkommission. Sie freuen sich auf die KI-Verordnung, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Wann rechnen Sie denn, dass wir da was sehen können, dass da wirklich eine Verordnung veröffentlicht und dann wirklich in Kraft kommt?
Das ist schwierig einzuschätzen. Wir sind jetzt in den Trilogverhandlungen auf europäischer Ebene zwischen Parlament, Kommission und Rat. Ich weiß, dass allein im Parlament wohl 3000 Änderungsvorschläge gegenüber dem Bericht des Berichterstatters gemacht wurden. Das ist ungefähr die gleiche Größenordnung wie damals bei der Datenschutzgrundverordnung. Freuen heißt natürlich erstmal, es ist gut, dass eine Regelung kommt. Ich habe viel Verbesserungspotenzial an einzelnen Stellen. Aber dass solche Grundelemente wie die Kritikalitätspyramide, also einzuordnen, ist eine KI-Anwendung unkritisch, dann soll sie laufen, Innovation haben oder eben über mehrere Stufen, wo ich besondere Verantwortung für die Beobachtung habe, für die Auswahl von Trainingsdaten, bis hin zu Bereichen, in denen wir eben keine automatischen Entscheidungen sehen wollen.
Und Sie als Aufsichtsbehördenchef, jetzt Aufsichtsbehördenvertreter auch, rechnen Sie damit, dass im Prinzip diese KI-Anforderungen dann auch von Ihnen überwacht werden, von Ihren Kollegen auf Länderebene überwacht werden? Was rechnen Sie dass
da? Ja, das entscheidet ja am Ende der Gesetzgeber, wie er das machen will. Wir haben zwei unterschiedliche Aufgaben, die Normierung und die Marktbeobachtung. Die Datenschützerinnen und Datenschützer werden über die Datenschutzaspekte sowieso in jede dieser KI-Anwendungen, wenn personenbezogene Daten verarbeitet werden, reinschauen müssen. Und da einen vernünftigen, pragmatischen Weg zu finden, keine Doppelungen, auch keine Doppelungen von den Kompetenzen, die notwendig sind, weil wir alle sind im Kampf um Leute, die das können. Weitere Behörden zu schaffen, würde sicherlich keinen Sinn machen.
Vielen Dank, Professor Kelber.
Vielen Dank, viel Erfolg noch.
Ihnen auch.
Tschüss.
Ja, und jetzt ist hier bei mir Dr. Stefan Brink. Dr. Stefan Brink ist allen im Datenschutz in Deutschland ein Begriff, denn er ist ja der mittlerweile Sie korrigieren mich, Herr Dr. Brink, ehemaliger Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg. Sie haben das lange Jahre gut gemacht und haben uns hier einen spannenden Vortrag geboten, in dem Sie noch einmal ein bisschen einen großen Kreis gezogen haben. Können wir uns Datenschutz Nein Danke leisten? So haben Sie den überschrieben und damit auch ein bisschen nochmal geantwortet auf das Motto, das der BVD sozusagen darüber geschrieben hat über seinen Vortrag. Welche Gedanken haben Sie hier weitergegeben? Was war Ihnen wichtig hier zu sagen?
Naja, im Zentrum stand tatsächlich die Frage, ist Datenschutz sozusagen nice to have? Ist es ganz nett, wenn man ihn hat? Oder brauchen wir ihn dringend? Und meine Antwort, um das vorwegzunehmen, war, wir brauchen ihn, wenn wir die Digitalisierung, in der wir im Moment drinstecken, als technologische, gesellschaftlich relevante Entwicklung, wenn wir das gut durchlaufen wollen, wenn wir das nachhaltig und auch menschenfreundlich gestalten wollen, dann brauchen wir dringend den Datenschutz. Ich habe ein bisschen ausgeholt, ich habe zunächst mal geschaut, wie etabliert ist eigentlich der Datenschutz, wie gut funktioniert er in Deutschland und Europa und dann mal versucht, die Argumente, die man immer wieder gegen den Datenschutz hört, zu analysieren, was spricht sozusagen für Datenschutz Nein Danke, und habe da die gängigsten Gegenpositionen nochmal etwas dargestellt und dann aber versucht klarzumachen, naja, also ohne Datenschutz sehe schon nicht nur unsere Lebenswelt deutlich anders aus, sondern auch die Digitalisierung würde in eine ganz andere Richtung laufen. Letztlich, und das ist meine Grundthese, gehören Digitalisierung und Datenschutz zusammen. Ohne Digitalisierung ist der Datenschutz gestrig sozusagen. Die Datenschützer dürfen nicht die Technologiefeinde sein oder die Maschinenstürmer, sondern wir müssen die Digitalisierung zunächst mal offen und auch durchaus positiv begleiten. Umgekehrt eine Digitalisierung, die nicht Rücksicht nimmt auf die Bedürfnisse, Interessen und eben auch Rechte der Bürgerinnen und Bürger, die ist zum Scheitern verurteilt. Das heißt, eine Digitalisierung ohne Datenschutz funktioniert auch nicht. Deswegen können wir uns Datenschutz Nein Danke nicht leisten. Und das war das Hauptthema, die Hauptaussage meines Vortrags.
Ein spannendes Zitat, was wir mitgenommen haben von Ihnen. Datenschutz ist digitaler Umweltschutz. Das hatte ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben. Ja, so klingt es, so haben Sie es skizziert. Also das ist wirklich eine spannende Geschichte, dass man eben auch hier, auch beim Datenschutz im Prinzip das weiterbegreift und einfach Nachhaltigkeit hier, eine nachhaltige Digitalisierung anstrebt.
Es ist ganz wichtig, dass wir den Blick weiten, dass wir jetzt nicht nur auf die schöne neue Welt der Technologie schauen, dass wir jetzt nicht nur begeistert von einem Taumel in den nächsten fallen, was ChatGPT und andere KI-Applikationen können. Nein, wir müssen den Blick weiten. Wir müssen das Thema ganzheitlich begreifen, das heißt über unsere Grenzen hinaus schauen. Das gilt für die Datenschützer genauso. Wir dürfen uns auch nicht einigeln mit unseren Themen, sondern wir müssen alle Interessen, die gesellschaftlich relevant sind, auch berücksichtigen und mit in den Blick nehmen, auch die wirtschaftlichen natürlich. Auch die Frage, inwieweit uns KI tatsächlich auch große ökonomische und letztlich auch ökologische Vorteile bringen kann. Und umgekehrt, wir müssen nachhaltig denken. Deswegen lag das nahe, den Umweltschutz mit ins Spiel zu bringen und zu sagen, der Datenschutz ist eigentlich so eine moderne, neue Form des digitalen Umweltschutzes. Wir müssen nachhaltig denken, wir müssen dran denken, was passiert eigentlich, wenn wir nicht vorsichtig sind, wenn wir nicht rücksichtsvoll sind, wenn wir nicht vorausschauend denken und arbeiten und entscheiden. Und da lag diese Metapher relativ nah.
Herzlichen Dank, lieber Dr. Brink, für diese Ausführungen.
Sehr gern.
Ja, Barbara Thiel, Sie waren ja auch schon bei uns im Podcast und ich freue mich, dass ich hier auch noch mal ein paar Fragen zu Ihrem spannenden Vortrag hier auf dem BVD-Verbandstag an Sie richten darf. Sie haben über datenschutzrechtliche Herausforderungen in der digitalisierten Verwaltung gesprochen. Würden Sie für unsere Hörer noch mal kurz zusammenfassen, was so die wichtigsten Punkte sind, die Sie da im Blick haben?
Ja, es ist natürlich zunächst einmal eine Momentaufnahme, ausgehend von der derzeitigen aktuellen Situation in diesem Handlungsfeld, so würde ich das mal beschreiben. Und ich sehe momentan eben drei Aspekte im Vordergrund, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen, die man nicht unterschätzen sollte. Und aus meiner Sicht geht es da zum einen um die digitale Souveränität des Staates, also das Herauslösen aus Abhängigkeiten gegenüber einzelnen Technologieanbietern, so würde ich es jetzt mal kurz beschreiben wollen. Es geht darüber hinaus um dieses Online-Zugangsgesetz, von dem wir jetzt erwarten, dass wir eine Novelle bekommen, die dann in der Lage sein wird, die vorhandenen Schwierigkeiten tatsächlich auch zu überwinden. Also wenn wir von Online-Zugangsgesetz sprechen, dann geht es eben um medienbruchfreie Fachverfahren von der Antragstellung über die Bearbeitung bis hin dann letztlich zur Bescheiderteilung. Und das, was sich der Bund mit seinem OZG vorgenommen hatte, als Ziel bis Ende 2022 fertig zu sein, das hat nun mal eindeutig nicht geklappt. Und nun müssen wir mal schauen, in welchem Zeitraum wir tatsächlich dann ein gelingendes Projekt verwirklichen können.
Ein spannendes Thema.
Auf alle Der dritte Punkt wäre dann eben auch noch etwas, was so für die Bürgerinnen und Bürger nicht transparent ist, was sich sozusagen hinter der Bühne abspielt, nämlich dieses Registermodernisierungsgesetz, einhergehend mit einer zentralen Identifikationsnummer für alle Bürgerinnen und Bürger. Das sind die drei Themenfelder, die man momentan in den Blick nehmen muss. Ich glaube aber, da gibt es eben auch noch viel links und rechts, was man beschreiben könnte. Nur das hätte dann jetzt hier den Rahmen der Veranstaltung gesprengt.
Spannend fand ich, digitale Souveränität ist ja ein durchaus diskutierter Begriff. Und Sie haben das, Sie wollen das nicht missverstanden sehen mit digitaler Autarkie. Das fand ich einen spannenden Aspekt von Ihnen. Wenn Sie das noch mal kurz erläutern.
Naja, es geht ja nicht darum, dass alles nur aus der Verwaltung heraus kreiert wird. Ich halte es schon für erforderlich, dass in der Verwaltung entsprechende Fachkompetenz vorhanden ist, die man durchaus Fort- und Weiterbildung dann auch ständig aktuell halten muss. Nein, das allein soll es nicht sein, weil man dann unter Umständen auf zweitbeste oder drittbeste Lösungen rekurriert, die sich möglicherweise auch finanziell nicht als äußerst positiv darstellen. Man sollte schon auch externes Expertenwissen, externes Wissens-Know-how mit einbeziehen, aber immer unter dem Aspekt, keine Abhängigkeiten einzugehen, immer unter dem Aspekt, fachlich auf Augenhöhe miteinander zu diskutieren.
Und dann vielleicht zum Abschluss, was erhoffen Sie sich von der OZG 2.0 Novelle aus Datenschutzsicht? Wie wäre es, wenn es wirklich gut läuft?
Ich kann jetzt wenig dazu sagen, in welcher Art und Weise sich jetzt aus dieser OZG-Novelle die Zusammenarbeit unter den Ländern gestalten sollte und welche Anforderungen tatsächlich erfüllt sein müssen, um es geschmeidiger zu gestalten, als es bisher der Fall gewesen ist. Also ich habe jetzt nicht geprüft, ob man das tatsächlich in der Art und Weise regeln kann, mit Blick auf den Föderalismus. Aber ich würde mir vor allem wünschen, dass OZG 2.0 die Unterschiede, die länderspezifischen Unterschiede nicht aufgreift, sondern sie eher beseitigt und wir zu einer einheitlichen Gestaltung über die Ländergrenzen hinweg kommen.
So wie Sie sich beim Datenschutz ja auch immer bemühen mit der DSK. Ja, vielen Dank, Frau Diel, für dieses Statement.
Dankeschön.
So, es freut mich natürlich auch, mal Teilnehmerstimmen einzufangen. Und da habe ich mir hier einen gesucht, den Rainer Horbach von der Deiter Privat GmbH. Ja, Herr Horbach, Sie haben hier zum Kongress gefunden. Wie gefällt es Ihnen bisher?
Ich bin natürlich begeistert, hier so viele auch hochkarätige Kolleginnen und Kollegen zu treffen. Das ist für mich natürlich eine einmalige Gelegenheit, auch mal so ein bisschen in Kontakt zu treten und mal so die Granden des Datenschutzes wie Herrn Kälber oder Herrn Brink mal live und persönlich zu sehen. Das ist schon ganz großartig. Die Vorträge haben ein unglaublich hohes Niveau. Das ist sehr, sehr schön. Also es macht auch einfach Laune, dann auch so mal fachlich in verschiedene Themen, wie zum Beispiel Artikel 30, Verwaltungsverzeichnis, mal tiefer einzusteigen, außer von juristischer Seite her und auch so ein bisschen den Austausch dann noch mit den Dozenten. Also eine sehr gelungene Veranstaltung, haben wir große Freude. Ich bin sehr gespannt, was noch kommt.
Klasse, da wünsche ich Ihnen noch viel Vergnügen dran. Ja, jetzt habe ich Thomas Spähing, Vorstandsvorsitzenden vom Berufsverband der Datenschutzbeauftragten in Deutschland, vor mir und den Jürgen Harz, den stellvertretenden Vorsitzenden. Ja, ich möchte Sie beide kurz fragen. Ja, dieses spannende Motto, dieses kontroverse Motto, können wir uns Datenschutz noch leisten? Wie sind Sie darauf gekommen?
Tatsächlich gab es eigentlich mehrere Anlässe. Zum einen natürlich das, was jeder Datenschutzbeauftragte in seinem praktischen Arbeiten immer hört. Können wir uns nicht leisten, zu viel Aufwand und so weiter. Und zum anderen natürlich, Datenschutz ist ja eine ganz wichtige Vertrauensgrundlage. Und wenn wir sehen, was an neuen Technologien alles so kommt, dann können wir es uns überhaupt gar nicht leisten, dass hier kein Vertrauen mehr da ist. Das heißt, übertragen auf die Veranstaltung haben wir gesagt, können wir uns Datenschutz noch leisten? Und geben hier natürlich die Antwort, wir können es uns nicht leisten, auf Datenschutz zu verzichten.
Ja, Herr Harz, Sie haben mir vorher schon gesteckt. Sie hatten ja eigentlich nochmal eine ganz andere Sichtweise und andere Lesart. Können wir Datenschutz noch leisten, haben Sie heute Morgen gesagt.
Das ist mir tatsächlich heute Morgen erst gekommen in Vorbereitung des Starts der Verbandstage. Dass mir irgendwann auch auffiel, als Verantwortlicher für den Bereich Fortbildung und die Veranstaltung, können wir das wirklich noch? Die Anforderungen der Datenschutzbeauftragten steigen im Moment immens, angefangen von Änderungen von TDDSG bis hin zu neuen Gesetzen, KI-Gesetzen, Vorschriften, die sich ändern, Chatbot. Es wird also zwingend notwendig sein, dass wir uns auch permanent weiterbilden. Ein Datenschutzbeauftragter, der hier nicht handelt, wird tatsächlich zu dem Punkt kommen, dass er sich selber fragen muss, kann er Datenschutz noch leisten, weil er das erforderliche Know-how dafür hat.
Da haben Sie uns schon eine ganze Reihe von Themen, die ich auch heute schon gehört habe, gesagt. Wollt ihr das noch abrunden? Was waren die Themenschwerpunkte, die Sie gewählt haben? Weiß nicht, Herr Spähing?
Also wie immer beim Verbandstag haben wir ja am Vormittag mehr so leicht politische Vorträge, wo es eigentlich darum geht, so ein bisschen von mehreren Seiten das Thema zu beleuchten oder vielleicht auch eine politische Diskussion aufzugreifen. Und heute Morgen hat der Professor Kälber, der Bundesdatenschutzbeauftragte, vor allem so ein bisschen den Schwerpunkt elektronische Patientenakte, Entwicklung mit dem ganzen E-Health aufgegriffen und hat kritisiert, was da so im Argen ist. Das war für uns nochmal ein wichtiger Punkt. Wir wollten das ganz gerne auch ein bisschen begleiten, die Diskussion. Und der andere Punkt war schon davor, Frau Professor Schulmann, mit dem Thema Cybersicherheit eine wahnsinnig wichtige Entwicklung jetzt, weil natürlich mit KI ganz neue Schadsysteme entwickelt werden können und viel, viel schneller. Das heißt, Cybersicherheit wird jetzt nochmal wahnsinnig viel wichtiger, als es bisher ohnehin schon ist für die Unternehmen. Und das haben wir so ein bisschen aufgegriffen heute Morgen als die Schwerpunkt für den Start. Und danach war es ja eigentlich die üblichen wichtigen Vorträge, die die Leute einfach auch, die Kollegen einfach auch brauchen für ihre Arbeit. Besonderheit vielleicht noch für uns, dass wir komplett parallel heute einen Track haben für die IFTPO, also einen Track komplett in englischer Sprache, der sehr gut besucht war. Ich war hier bei den ersten Sessions heute Morgen dabei oder heute Mittag und das ist sehr gut angekommen.
Ja, und dann vielleicht noch, welche Aussagen, Begriffe, Zitate nehmen Sie aus dem ersten Tag mit? Ich finde, da gab es ein paar spannende Aussagen.
Tatsächlich gab es eine ganze Reihe spannender Aussagen. Einmal war von Professor Kälber gesagt worden, Datenschutz ist digitaler Umweltschutz. Das kann man nur unterstreichen, weil natürlich die Welt ja für viele Leute viel digitaler wird, Wir haben gehört, junge Leute sitzen heute 6-7 Stunden am Tag, also Jugendliche, an irgendeinem digitalen Gerät und dann passt das natürlich ganz wunderbar. Das andere, was ich hier heute gehört habe von Herrn von dem Busche, der hier den Vortrag gemacht hat zu den neuen EU-Acts, die so kommen, das ist ein Tsunami von neuen Gesetzen, die hier auf alle einströmen. Und da stellt sich die Frage, wer kann das leisten? Also dieses Bild eines Tsunamis, und er hatte da eine Tabelle, wo die alle zu sehen waren, das war schon beeindruckend. Das ist, glaube ich, ein Bild, was wir noch verwenden werden.
Also einer der Punkte, der heute auch kam, es ist nicht die Frage, ob, sondern dass es passiert und wie schlimm. Das heißt, Datenpannen, die uns permanent ereilen, die wir hören, hoffentlich nur hören, aber oft genug natürlich auch bei unseren Kunden begleiten müssen, sagt ganz klar, wir müssen unsere Unternehmen vorbereiten. Das heißt, als Datenschutzbeauftragte auch das Thema IT-Sicherheit, Security nicht aus den Augen lassen, Prävention betreiben und unsere Kunden, auch wenn es Gott sei Dank bis heute nicht passiert ist, darauf vorbereiten, wie gehen wir damit um. Und wenn eine Datenpanne passiert, ist einer der wichtigsten Punkte, Freitagabend ist nicht Feierabend, sondern dann geht es auch am Wochenende weiter. Dann müssen Notfallpläne vorhanden sein, es müssen Notfallteams bereitstehen. Und das sind Anforderungen an Datenschutzbeauftragte, an die sich vielleicht der ein oder andere noch gewöhnen muss und wie er seine Kunden dahingehend sensibilisieren und aufstellen muss.
Dankeschön. Und worauf freuen Sie sich jetzt noch? Heute Abend kommt ja noch was und dann morgen?
Ja gut, spannend wird Dame sein. Selbst ich als Vorstand weiß nicht, wer gewonnen hat. Das ist selbst in unserem Vorstand eines der Geheimnisse, die bis zum Schluss gewahrt werden. Seit Dame ist es wirklich spannend, was wir dort sehen und Dinge, die auch dort abgeliefert werden, wie man eben Datenschutz in Medien herüberbringen kann und an verschiedene Zielgruppen. Sie helfen oft sogar tatsächlich in der Arbeit. Man kann sie oft wunderbar für Sensibilisierungen einsetzen. Und von daher wird eine spannende Geschichte. Und der wichtigste Punkt heute Abend ist der Austausch mit Kollegen. Und wir lernen immer noch, dass wir gemeinsam leiden. Das hilft manchmal.
Und für morgen ist natürlich klar, wir haben morgen Frau Carmen Wegge, die Digitalpolitikerin von der SPD, die hier zu den verschiedenen Punkten sprechen wird. Und natürlich, was wir alle sehr spannend finden, Herrn Prantl, der zum Thema Sicherheit oder zur Kontroverse Sicherheit und Freiheit spricht, den wir schon mal hatten als Redner vor ein paar Jahren, was sehr, sehr gut angekommen ist. Und wir freuen uns natürlich morgen auf das, was er uns da berichten wird.
Okay, und davon werde ich dann auch wieder ein paar Interviews führen können. Ich bin schon gespannt. Dann herzlichen Dank an Sie beide.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ja, bei mir sitzt jetzt Berit Kruse und sie spricht nun für die Preisträgerinnen beim diesjährigen Dame Medienpreis 2022, wird ja immer fürs letzte Jahr vergeben. Und ja, Berit, sag uns kurz, für was habt ihr diesen Preis bekommen?
Das sage ich sehr gern. Wir haben im letzten Jahr eine größere Recherche gemacht, da ging es um Google. Die Recherche heißt auch, was Google über uns weiß. Und da ging es genau um das, nämlich was Google über uns weiß. Wir haben für die Recherche ein kleines Crowdsourcing gemacht, haben verschiedene Suchverläufe und Maps-Verläufe und YouTube-Verläufe und alles weitere von Menschen zugeschickt bekommen, haben die durchgelesen und haben uns da so ein bisschen ein Bild davon gemacht, wie groß eigentlich dieser Datenschatz ist, mit dem Google da arbeitet und auch so ein bisschen hinterher geforscht, welche Folgen es eigentlich hat, dass Google so Daten sammelt. Genau, das war unser Projekt und wir freuen uns sehr über den Gewinn auf jeden Fall.
Ja, dazu Gratulation, ja, und in der SZ-Archiv wird man sicher diesen Beitrag auch noch weiterhin finden können.
Genau, den gibt es als Storytelling online auf der Homepage und es gibt auch darum herum noch mehrere kleinere Beiträge, ein spannendes Interview zu dem Thema, ein Selbstversuch von einer Autorin, die eine Woche ohne Google gelebt hat und auch Tipps zu Alternativen, wenn man Google vermeiden möchte.
Super. Dann an unsere Hörer die Aufforderung, schauen Sie doch gerne da mal rein.
Sehr
ist
gern.
Wie gesagt ein Preisträger.
Ja.
So, jetzt ist bei mir Sabina Wolf vom Bayerischen Rundfunk.
Und sie hat für ihre Audioreportage der Funkstreifzug Identitätsdiebstahl über Jobportale einen Preis erhalten, hier beim Datenschutzmedienpreis 2022 eben, fürs letzte Jahr. Ja, Frau Wolf, um was ging es genau in Ihrem Beitrag?
Ja, es ging um den Diebstahl, den Klau von Identität über Jobportale, und zwar Fake-Jobangebote. Und der Trick dabei ist, dass es Stellenanzeigen sind, die geschaltet werden von Betrügern. Und diese Betrüger gaukeln vor allem jungen Menschen vor, die sehr online-affin sind, dass sie einen tollen Job anbieten, den man natürlich von zu Hause erledigen kann, alles ganz easy, neben dem Studium oder sonst wie neben dem Job, um was dazu zu verdienen, mit ja, ganz ordentlichen Verdiensten angeblich. Und dann verlangen sie eine Authentifizierung. So, da geht das Problem los. Sie verlangen von den Bewerbern, von den jungen, ahnungslosen Leuten, dass sie sich vor ihre Kamera setzen mit dem Personalausweis in der Hand. Viele kennen das als sogenanntes Video-Ident-Verfahren beim Eröffnen eines Bankkontos. Und genau das, was die Bewerber natürlich nicht wissen, passiert genau in dem Moment. Die Täter, sehr cyber-affin, Cyber-Gangster, entführen dieses Video-Ident-Verfahren und eröffnen im Nu ein Konto bei einer Bank. Und über diese Banken machen sie dann alles, was man nicht darf, Geldwäsche, sie schalten Fake-Anzeigen, verkaufen Waren, die es nicht gibt, empfangen da Geld und so weiter. Und im Nu hat der Bewerber, der dachte, er bewirbt sich hier für einen Job, hat er Riesenprobleme.
Ein wichtiges Thema, ein spannendes Thema, ein Thema, das uns leider auch nicht mehr so schnell loslassen wird, wie Sie gesagt haben. Die Identitäten, die zum Beispiel im Darknet, hatte ich eben von Ihnen gehört, zu finden sind, sind en masse, also ja, dramatisch. Deswegen umso besser, dass solche Beiträge auch einen größeren Rahmen bekommen, auch hier im Datenschutz-Medienpreis bei Datenschutzbeauftragten landen, die dann wieder sensibilisieren bei Unternehmen. Und den Beitrag, der gibt's noch zu finden in der BR-Mediathek.
Ja, den gibt's noch. Also den kann man ganz einfach finden, wenn man Identitätsdiebstahl über Jobportale eingibt und Bayerischer Rundfunk. Dann gibt's den. Und den Beitrag, den wir dazu auch als Video haben, nämlich für ARD Report München, den gibt's auch noch als Filmbeitrag. Also wenn man eingibt ARD Report München, Identitätsdiebstahl über Jobportale, dann findet man also beides.
Super, werde ich auch noch in die Shownotes packen. Super. Herzlichen Dank,
Vielen
Frau
Dank.
Wolf.
Danke Ihnen, Herr Putz. Jetzt weiß ich was.
So, jetzt stehen bei mir Andrina Schmidt und Samuel Wetter. Die beiden haben ebenfalls hier einen Preis erhalten beim Datenschutzmedienpreis 2022. Über ihren Kurzfilm Gemeinsam für die Privatsphäre, damit du mehr Zeit zum Fußballspielen hast. Ja, sag mir kurz, worum geht es bei diesem Beitrag? Was war die Idee dahinter?
Also die Idee ist eigentlich, dass ein ganz normaler Typ seinen Alltag gezeigt wird und man eigentlich immer meint, er macht mega viel im Offline-Leben. Aber dabei sieht man immer, dass er eigentlich ständig online ist und immer entweder vor dem Computer chillt oder mit seinem Handy ist und genau, und dabei sein Verhalten halt dass man sieht, dass sein Alltag eigentlich darin besteht, dass er ständig online ist und so das eigentliche Leben an ihm vorbeizieht.
Und ich habe gehört, ihr habt unglaublich kurz dafür gebraucht. Wie lange hat das Ganze gedauert?
Ja, genau. Also zum Film haben wir 4-5 Stunden gebraucht und danach nochmals für die Bearbeitung, den Schnitt, 1,5-2 Tage.
Das ist wirklich toll. Also wirklich gigantisch für diesen Beitrag. Wo wird der noch zu finden sein? Unsere Hörer wollen den sicherlich auch mal selber noch anschauen.
Genau, also der wird zu finden sein auf Vimeo, auf unseren Instagram-Kanälen und auf der Webseite vom Datenschutz selbst.
Ja, Datenschutzmedienpreis. Ich werde diesen Link dann auch nochmal in die Shownotes packen. Vielen Dank euch beiden und nochmal Gratulation zum Preis.
Ja,
vielen
Dank.
So, jetzt stehe ich vor Dr. Christoph Bausewein. Er ist selbst Vorstandsmitglied beim Berufsverband der Datenschutzbeauftragten und hat das natürlich in einer ehrenamtlichen Tätigkeit, arbeitet ansonsten als Datenschutz- und Cybersicherheitsexperte bei US-Cybersicherheitsfirma CrowdStrike.
Das ist richtig.
Super. Und Sie haben heute einen Vortrag gehalten, Handlungsempfehlungen zur aktuellen Cybersecurity-Gesetzgebung. Worauf würden Sie unsere Hörer jetzt nochmal kurz hinweisen? Was sind die wichtigen Points, die man jetzt im Auge behalten sollte?
Ja, wir haben relativ viele europäische Gesetzgebungen aktuell am Laufen, die zwingend zu beachten sind, insbesondere bei den Unternehmen, die im Anwendungsbereich der Regularien liegen. Also hier sind vor allem zu nennen die National Information Security Directive, bei der ein Implementierungsgesetz von den einzelnen Mitgliedstaaten zu erwarten ist. Voraussichtlich in Deutschland wird es im Juni im Entwurf kommen und dann ins Gesetzgebungsverfahren gehen. Also das ist mit Spannung erwartet. Ansonsten haben andere Industrien, wie zum Beispiel die Financial Services Industry, also nicht nur der Bankenbereich, sondern auch darüber hinausgehen, die ganze Finanzindustrie unter Umständen mit der DORA zu tun, wenn sie dort in den Anwendungsbereich fallen. Und kritische Infrastrukturen haben zusätzlich eine eigene Regelung zu erwarten, die sogenannte CER-Richtlinie. Mhm. Ansonsten ist aus all diesen Regularien zu entnehmen, dass zusätzliche Anforderungen zu erfüllen sind. Die betreffen insbesondere dann das Hochfahren der Schutzschilder, dass man nach dem Stand der Technik sich schützt. Das ist ein sehr weit auszuführendes Feld. Ansonsten ist bei den Regularien eben auch noch zu berücksichtigen, dass man sich unter Umständen registrieren muss mit der zuständigen Behörde, bei der man da auch noch nicht ganz sicher ist, wer das dann am Ende ist. Aber da erwarten einen doch die ein oder anderen Handlungsaufträge.
Okay, und Sie hatten noch mal einen guten alten Hinweis, Altzeich, Teletrust, Handreichung für
genau. Die Sicherheit. Also das hat keinen Anspruch auf Pauschalität, aber kann ein sehr nützlicher Hinweis für die sein, die sich mit dem Thema eventuell immer noch schwer tun oder noch nicht richtig befasst haben. Ein Blick in die Handreichung zum Stand der Technik, gerade diese Woche vom Teletrust-Arbeitskreis neu veröffentlicht, kann ein sehr sinnvoller Aufhänger sein, ist sogar in Deutsch und auf Englisch in Kooperation mit der ENISA erschienen, also hat vor dem Hintergrund auch einen sehr guten Anstrich und sollte vor dem Hintergrund Grund verwendet werden.
Packen wir auch noch mal in die Shownotes.
Sehr gerne.
Herzlichen Dank, Herr gerne. Dr. Bausewein.
Das war die Aufzeichnung von Datenschutzpraxis, der Podcast von den BVD-Verbandstagen 2023. Vielen Dank fürs Zuhören und schalten Sie mal wieder ein, wenn es wieder heißt Datenschutzpraxis, der Podcast, eine neue Folge. Bis dahin, alles Gute.